Initialzündung für diesen Originalslogan antifaschistische Wirtschaftspolitik hat tatsächlich Isabella Weber gegeben, indem sie direkt nach der Wahl von Trump getwittert hat: Jetzt ist es endlich an der Zeit für eine antifaschistische Wirtschaftspolitik. Ja, und was dann natürlich zu diesen fragmentarisch vorliegenden Vorschlägen gehört, sind dann die Klassiker aus der Sozialdemokratie und auch von der Linken, nämlich sowas wie die Vermögenssteuer wieder einführen, den Mietendeckel, generell Preiskontrollen. Also erstmal finde ich das Anliegen natürlich sympathisch und auch wichtig, dass wir eine Umverteilung machen. Natürlich finde ich auch, dass Schulen saniert werden sollen. Natürlich will ich auch, dass Brücken wieder repariert werden. Das finde ich so selbstverständlich. Es ist eher andersrum, wenn ich den Schwerpunkt in der öffentlichen Debatte und in meiner Politik ausschließlich auf diese Instrumente lege, ja, dann finde ich, müssten dann diese Leute bitte noch erklären, wie das denn auf Dauer gestellt werden kann, weil ewig kann dieses Affordability-Programm nicht halten. Irgendwann wird das dann fast naiv, wenn man ständig auf dem Gleichen beharrt und sich nicht der Schranken und der Grenzen bewusst ist, weshalb man eine Strategie für umfassendere Transformation unbedingt parallel dazu angehen muss. Weil ich glaube, es fehlt einfach auch eine Vision, die Idee am Horizont, wie es anders gehen könnte, das fehlt.
Ja Leute, schön, dass ihr am Start seid. Erste Folge Dissens im neuen Jahr. Let's go. Wir sprechen hier über antifaschistische Wirtschaftspolitik. Der Begriff antifaschistische Wirtschaftspolitik ist auf der Linken ja gerade in aller Munde und die Idee erscheint wie eine Zauberformel gegen die Faschisierung und auch für eine andere Wirtschaftspolitik jenseits neoliberaler Dogmen. Aber welche Reformvorschläge werden da eigentlich diskutiert und wo liegen Nutzen und Grenzen des Konzepts? Mein Gast Sabine Nuss hat der Diskussion um antifaschistische Wirtschaftspolitik nachgespürt und gerade dazu einen Gesprächsband veröffentlicht. Im Dissens-Podcast sprechen wir darüber, was das Konzept leisten kann und wo es auch Leerstellen gibt. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Erstmal herzlich willkommen zurück im Dissens-Podcast.
Ja, schön, dass du da bist. Zurück ist gut. Ja, danke nochmal für die nochmalige Einladung. Freue mich sehr.
Nach Ewigkeiten bist du back. Schön, dass du da bist. Wir wollen über antifaschistische Wirtschaftspolitik sprechen. Du hast einen Sammelband herausgegeben, in dem du dich mit dem Begriff und dem ja noch recht unfertigen Konzept beschäftigst. Ein Begriff, der ja gerade auch irgendwie auf progressiver und linker Seite in aller Munde ist. Seit die Ökonomin Isabella Weber nach Trumps Wiederwahl forderte, dass es jetzt endlich Zeit sei für eine Wirtschaftspolitik, die der Faschisierung den Nährboden entzieht. Seitdem wird das von Gewerkschaften, auch von der Linkspartei und progressiven ÖkonomInnen aufgegriffen. Mhm. Aber trotz aller Diskussion ist, glaube ich, ziemlich unklar und wird vor allem für unsere Zuhörenden vielleicht auch recht unklar sein, was da eigentlich genau mit gemeint ist, wo vielleicht auch Nutzen und Grenzen dieses Konzepts oder dieses Begriffs liegen. Deswegen, Sabine, vielleicht mal für den Anfang, weil du ein Sammelband rausgegeben hast, der so ein bisschen der Diskussion nachspürt, aber auch dem emanzipatorischen Gehalt des Begriffs, eben auch seinen Grenzen am Ende. Wir wollen das Thema natürlich aufrollen, aber vielleicht mal für den Anfang aus deiner Sicht zusammengefasst. Ja? Ist antifaschistische Wirtschaftspolitik ein guter Begriff aus deiner Sicht jetzt in der Gegenwart? Und wo liegen vielleicht Nutzen und aber auch Grenzen? Vielleicht kannst du da einen kleinen Ausblick geben. Wir wollen natürlich im Detail noch drüber schwätzen.
Ja, also ob es ein guter Begriff ist, es fällt mir jetzt natürlich schwer zu sagen. Also ich habe den Begriff nicht geprägt. Ich betrachte mich da eher so ein bisschen in der BeobachterInnenperspektive, stehe so ein bisschen am Spielfeldrand und finde das ambivalent, finde den Begriff ambivalent, nachdem ich mich jetzt auch schon länger mit den dahinterstehenden Debatten und den Akteuren, die das tragen, beschäftigt habe. Also erstmal finde ich das Anliegen natürlich sympathisch und auch wichtig, dass man irgendwie versucht, auch mal die sozioökonomischen Aspekte, also wie geht's den Menschen materiell, wie stehen sie sozial da, dass man das sich auch mal näher anguckt bei den ganzen Debatten um den drohenden Faschismus. Und da sind wir dann auch schon gleich beim Thema, wie ich den Begriff finde. Es ist ja so ein bisschen so, dass es so voraussetzt, als hätten wir schon Faschismus oder als würde der Faschismus drohen. Und Faschismus ist, glaube ich, schon eine ziemlich starke Waffe im Handgemenge, im Diskursiven. Da finde ich es teilweise ein bisschen, weiß ich jetzt nicht so genau, ob das jetzt so der richtige Begriff ist, aber grundsätzlich finde ich ihn mal sympathisch. Mhm. Wenn, vielleicht kann ich nochmal ganz kurz ergänzen, was ich ganz gut finde und was ich auch in dem, du hast Sammelband gesagt, das ist eigentlich ein Gesprächsband. Ich spreche da, ich führe da Interviews mit vier Leuten, die sich eher von der marxischen Perspektive her auseinandersetzen mit Wirtschaftspolitik, weil es ja um antifaschistische Wirtschaftspolitik geht. Und in diesem Gesprächsband gehe ich auch nochmal darauf ein, was ist eigentlich in der Wissenschaft Faschismus, also wie wird Faschismus definiert? Und da habe ich eben in meiner Recherche, bin ich drauf gekommen, dass es überhaupt keinen einheitlichen Faschismusbegriff gibt in der wissenschaftlichen Literatur. Trotzdem spricht es nicht dagegen, sich mit dem Begriff irgendwie an bestimmte Verhältnisse anzunähern, also um sie zu verstehen. Man muss dann nur genau hingucken, was man darunter jeweils im Einzelnen dann versteht. Und da finde ich den US-amerikanischen Philosophen, Jason Stanley hieß der, der hat gerade 2024 ist sein Buch erschienen in deutscher Übersetzung mit dem Titel »Wie Faschismus funktioniert«. Und der hat eben auch gesagt, es gibt irgendwie, fast inflationäre Verwendung des Begriffs Faschismus, aber er findet es insofern legitim, als dass man es als ein Alarmzeichen nehmen könnte, als ein Alarmruf für Zustände in der Bevölkerung, der so ein bisschen gegen so eine Normalisierung von faschistoiden Verhältnissen angeht. Und vor diesem Hintergrund finde ich den Begriff dann auch schon wieder okay. Also so dieses, die Ambivalenz, ja, dem mal Ausdruck zu geben, sieht ungefähr so aus.
Ja. Ja, wir wollen auch noch tatsächlich ein bisschen dann auf dein Buch schauen, auf den Gesprächsband, in dem du ja das exemplarisch anhand von vier Maßnahmen diskutierst, was Nutzen und Grenzen von antifaschistischer Wirtschaftspolitik sein können. Im Bereich Wohnen und Mieten geht es um den Mietendeckel, ne? Dann geht es auch um den Bereich Inflation oder auch Vermögenssteuern, Investitionen. Mhm. Genau, lass uns gerne auch darüber sprechen. Aber nochmal zur Eingangsfrage, Sabine, ob es ein guter Begriff ist. Mir scheint ja, dass der Nutzen mehr daran liegt, dass es ein guter politischer Kampfbegriff ist, als dass das jetzt irgendwie als Wirtschaftskonzept groß taugt. Weil dahinter verbergen sich halt mehr oder weniger innovative keynesianische oder sozialdemokratische Wirtschaftsmaßnahmen, kleinere Eingriffe in den Markt letztendlich, die schon schwierig genug durchzusetzen sind. Ne? Aber mir scheint der Begriff vor allem im politischen Handgemenge von Nutzen, wenn es darum geht, ja so ein klares Bild davon zu bekommen, was eigentlich Treiber der Faschisierung sind. Ne? Mhm. Da scheint es mir halt irgendwie doch ein ganz cooler Kampfbegriff zu sein, insofern als dass er halt markiert, wie die Politik der Mitte des Zentrums, vor allem die Wirtschaftspolitik halt auch den Nährboden für Faschismus bereitet. So, ja. Das ist ja eine absolute Leerstelle, sage ich mal. Oder ne, das ist halt eine Kritik von links, aber das ist sowas, wo die Mitte so ihre Hände in Unschuld reibt und während sie selbst ja die Daumenschrauben weiter anziehen. Ne? Wir sehen es ja gerade. Und auch selbst eine spalterische Politik betreiben so. Mhm. Und den Leuten sagen jetzt zum Beispiel, ja, ihr werdet jetzt obdachlos, wenn ihr nicht jeden Kackjob annehmt. So. Oder wir kaufen noch ein paar Panzer, während dein Bus nicht kommt. wir verteilen irgendwie Staatsknete an unsere Partner, ne? Reiche an Gutenberg, so, während du an den Festtagen dir da keine Geschenke für deine Kids leisten kannst oder so. Ne? Also jetzt mal so ein bisschen popular gesprochen so. Mhm. Und sich dann, weiß ich nicht, das ist ja wirklich manchmal zum Wahnsinnig werden, sich dann wundern, warum wir es mit Politikverdrossenheit zu tun haben, mit Frust, mit Abstiegsängsten und so weiter, der sich von den Rechten wunderbar instrumentalisieren lässt, ne, in irgendwelchen Sündenbockpolitiken. Mhm. Und da liegt für mich irgendwie gar nicht so sehr in dem, was da als Konzept dann dahinter steht, weil das ist für mich irgendwie halt linke oder sozialdemokratische Wirtschaftspolitik. Aber halt jetzt in dieser Gegenwart, in diesen Debatten, ist es ein ganz cooler Kampfbegriff, der es schafft, linke Ideen oder linke Problemanalysen und linke Ideen für eine Lösung, ne, das Faschismusproblem, so ein bisschen mehr in den Mainstream zu bekommen. So, das ist so meine Beobachtung. Genau.
Das stimmt, da kann ich dir auch, da kann ich dir zustimmen. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, ein Punkt, der hinter diesem Schlagwort oder Slogan steht, glaube ich, den Versuch, Bündnisse zu schmieden. Also Menschen, die sich irgendwie noch in der SPD tummeln oder vielleicht sogar auch noch vereinzelte Leute in der CDU, auf jeden Fall die Mitteparteien, die wachzurütteln und zu sagen, hey, mit eurer Sparpolitik, mit eurer, wir müssen jetzt alle Opfer bringen und dass es nicht alle sind, wissen wir alle. damit bereitet ihr den Boden für die Rechten. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Versuch, da aufzurütteln und Bündnispartner zu gewinnen. Mhm. Gleichzeitig ist es auch, und das ist meine Erfahrung, dass ich jetzt plötzlich angefragt werde für Konferenzen, zum Beispiel von der Antifa, die wissen wollen, plötzlich, was antifaschistische Wirtschaftspolitik ist. Ne? Also ja, also ich merke irgendwie, aha, okay, das scheint offensichtlich in bestimmten Kreisen ins Interesse für zumindest das Thema Wirtschaft oder Ökonomie zu wecken, was gar nicht so schlecht ist, was ich eigentlich ganz gut finde, dass man diese Dichotomie, also diese, es gibt im Groben zwei Strömungen, die sich leider oft widersprechen oder entgegengesetzt zueinander stehen, nämlich die Gründe für das Erstarken der Rechten sind zum einen eher kultureller Natur, also das sind dann Leute, die rechts wählen, die gegen kosmopolitische Lebensentwürfe sind, gegen plurale Lebensentwürfe sind, also identitätspolitische Gründe versus sozioökonomische materielle Gründe für das Erstarken der Rechten. Das sind so die beiden ganz groben Stoßrichtungen, die sich aber meines Erachtens gar nicht gegeneinander ausspielen lassen sollten, sondern die eng miteinander verflochten sind.
Ja.
Aber da habe ich eben gedacht, okay, das ist jetzt doch gar nicht so schlecht, dass man jetzt mit diesem Slogan auch andere Kreise interessiert für, wie Menschen sich zueinander in Beziehung setzen in den ökonomischen Verhältnissen. Und das finde ich ja nicht ganz unwichtig.
Mhm, voll. Ja, lass uns doch vielleicht tatsächlich mal ein bisschen auf diese Debatte schauen und was eigentlich dahinter steht, weil das machst du ja in deinem Buch auch und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für unsere Zuhörenden, die vielleicht auch eher neu zu dem Begriff jetzt kommen oder ihn vielleicht mal gehört haben, aber gar nicht so genau wissen, was sich alles dahinter verbirgt. Mhm. Die Diskussion um die Bedeutung des Begriffs, die hat ja gerade erst begonnen. Isabella Weber wird, glaube ich, auch jetzt dann bald ein Buch dazu veröffentlichen.
Ja.
Bisher liegt da ja nicht wirklich eine ausgearbeitete Konzeption von ihr vor und allgemein auch nicht. Vielleicht kannst du uns deshalb mal einen Überblick geben, weil du die Debatte, die Akteure und die Positionen da auch in deinem Buch ein bisschen nachverfolgst. Was ist eigentlich der Entstehungskontext des Ganzen? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Und was sind vielleicht Eckpunkte in der Diskussion, die du ausmachst? Ne? Also was zum Beispiel eben Reformvorschläge, wirtschaftliche Reformvorschläge mit der Stoßrichtung angeht, ne, das Problem des Aufstiegs der Rechten irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja.
Also eigentlich gab es schon vor Isabella Weber von der Vorsitzenden der Partei Die Linke, Ines Schwertner, und vom Chefredakteur des Surplus-Magazins Lukas Scholle, die haben schon im Juni 23, war es glaube ich, den Slogan geprägt, Antifa heißt Wohlfahrtsstaat. Also da haben die schon diesen Zusammenhang geprägt. Aber die Initialzündung für tatsächlich diesen Originalslogan antifaschistische Wirtschaftspolitik hat tatsächlich Isabella Weber gegeben, indem sie direkt nach der Wahl von Trump im November 2024 getwittert hat, jetzt ist es endlich an der Zeit für eine antifaschistische Wirtschaftspolitik. Und dieser Tweet ging viral. Und der Hintergrund, warum sie das war auch eine impulsive Reaktion, wie sie später selber erzählt hat, weil sie war zwar nicht überrascht, aber trotzdem schockiert. Und sie hat das unter anderem damit begründet, dass in der Zeit vor der Wahl die Inflation ein großes Thema natürlich war, auch in den USA. Und Trump ja auch damit geworben hat, mit diesem Slogan, er wird die Eier wieder billiger machen, make eggs cheap again.
Ja.
Und dass halt sehr viele Menschen Trump gewählt haben, die von sich selbst subjektiv gesagt haben, sie seien von der Inflation stark betroffen. Also der Zusammenhang zwischen ökonomischer Krise und dem Erstarken der Rechten ist basiert eben unter anderem auf dieser einen Korrelation von Inflation und der Wahl von Trump. Und deshalb hat sie das getwittert. Jetzt ist natürlich die Frage, weißt du, wenn ich sowas twittern würde, würde es nicht viral gehen. aber Isabella Weber ist nicht irgendjemand. Die hatte eine bestimmte Sprecherinnenposition schon inne zu diesem Zeitpunkt. Erstmal hat sie wissenschaftlich gearbeitet zum Thema Preiskontrollen. Und hat schon im Jahr 2021 dazu Vorschläge gemacht in der Pandemie, wo ja auch die Gaspreise erhöht worden sind. Und dort hat sie einen ziemlich internationalen Shitstorm dafür bekommen. Also man hat natürlich sie gleich des Sozialismus verdächtigt, weil sie eben Preiskontrollen vorgeschlagen hat, strategische Preiskontrollen. Das heißt, sie war schon bekannt und dann ist sie auch noch später von Scholz, dann damaligen Bundeskanzler Scholz in Deutschland, in die Gaspreiskommission eingeladen worden, wo sie dann gemeinsam mit anderen Expertinnen in Deutschland die Gaspreisbremse mitentwickelt hat. Das hatte dann zur Folge, dass ein durchschnittlicher Haushalt bis zu 1.000 Euro im Jahr sparen konnte, als diese Gaspreisbremse gegolten hat. Das war im Jahr 2023. Mhm. Das heißt, sie hatte schon einen Ruf, sie war schon bekannt. Und das war einer der Gründe, warum dieser Tweet viral ging und in die Aufmerksamkeit, insbesondere in Deutschland, insbesondere von der Partei Die Linke, geriet. Und gleichzeitig traf das auch zusammen mit den Erkenntnissen in den letzten Jahren. Gab es einige Studien, die einen klaren Zusammenhang hergestellt haben zwischen Sparmaßnahmen und dem Erstarken der Rechten. So, das war so die Gemengelage, vor dem dieser Begriff, ohne dass er schon ein ausgearbeitetes Konzept war bei Isabella Weber. Sie hat ihn, wie gesagt, impulsiv rausgehauen, ne? Das war so ein bisschen die Grundlage, warum das überhaupt zu einem Diskurs oder zu einer Debatte werden konnte.
Ja.
Und dann in der Folge gab es ganz viele Interviews mit Isabella Weber, aber auch mit anderen, Zeitungsartikel, Vorlesungen. Universitäten haben angefangen, sich damit zu beschäftigen, also insbesondere die Studierendenschaften, Gewerkschaften. Ich habe das auch mitbekommen, weil ich habe auch relativ früh dazu was publiziert, dass ich plötzlich ganz viele Anfragen kriege, was ist denn eigentlich diese antifaschistische Wirtschaftspolitik, von der jetzt alle reden, ne? Und aus diesen ganzen, was da so sporadisch, fragmentarisch veröffentlicht worden ist, habe ich so versucht rauszudestillieren und das Konzept so ein bisschen, so Umrisse zu erfassen. Wie gesagt, du hast es auch schon erwähnt, ein ausgearbeitetes Konzept von Isabella Weber steht noch aus. Es soll im Herbst bei Suhrkamp soll das erscheinen. Da sind wir dann als alle auch total gespannt, was dann da tatsächlich dabei rumkommen wird und wie das Konzept aussehen wird. Aber was bislang bekannt ist, wird von bestimmten Kommentatorinnen, zum Beispiel von Tom Strohschneider, ehemaliger Chefredakteur des Neuen Deutschlands, bezeichnet als altsozialdemokratisch klingendes Panorama an Vorschlägen, nannte er das, ja. Und eine andere Autorin, die Astrid Zimmermann im Jacobin-Magazin, hat das genannt, ein Maßnahmenbündel, eine Handvoll keynesianischer Reformvorschläge, wobei keynesianisch sich bezieht auf den Ökonom John Maynard Keynes, der eben symbolisch jetzt erstmal nur stark dafür steht, dass der Staat eine höhere Eingriffs- und Gestaltungsmacht gegenüber den Märkten einnehmen soll. Ja, und was dann natürlich zu diesen Konzepten oder zu diesen fragmentarisch vorliegenden Vorschlägen gehört, sind dann tatsächlich die Klassiker, die wir auch kennen aus der Sozialdemokratie und auch von der Linken, nämlich sowas wie die Vermögenssteuer wieder einführen, den Mietendeckel, generell Preiskontrollen, zeitlich begrenzt, ne, für bestimmte ganz wichtige, essentielle Güter. Sowas wie grüne Investitionen für den sozialökologischen Umbau, der auch sozialökologisch sein soll. Das ist eben auch das, was Isabella Weber immer hervorhebt, dass beim grünen Umbau der Industrie die Menschen mitgenommen werden müssen. Es geht auch um Demokratisierung von Wirtschaftsprozessen, um Partizipation und. Also das ist so die Liste, die ich da noch so ein bisschen vervollständigt habe dann im Buch. Hm.
Genau. Was fehlt, darüber wollen wir nachher noch sprechen, ne? vielleicht können wir tatsächlich mal auf die Studienlage schauen. Damit beschäftigst du dich auch. Die zeigt eben, dass Sparmaßnahmen zum Beispiel mit dem Erstarken der Rechten zusammenhängt oder allgemein, dass die Beobachtung, dass Menschen tendenziell eher rechts wählen oder dafür anfällig sind, wenn aufgrund von wirtschaftlichen Krisen Inflation oder auch Kürzung von Sozialausgaben Abstiegsängste und Unsicherheit zunehmen. Mhm. Du hast dich da mit einer Reihe von Studien auch beschäftigt. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen erläutern. Jetzt hast du schon gesagt, diese Befunde sind da, da gibt es eine Evidenz so, aber vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen erläutern, wie stark sind diese Befunde, vielleicht auch an ein, zwei Beispielen.
Also die sind schon, finde ich, sehr frappierend, insbesondere wenn man sie sich dann in der Masse anguckt. Ich habe ja, wie du gerade gesagt hast, versucht, alle möglichen, ich hatte eigentlich den Ehrgeiz, alle Studien zu finden, aber war dann auch irgendwie Quatsch. Also ich dachte, irgendwann reicht's dann auch für die Leserinnen und den Leser. Aber es gibt schon relativ viele Studien, gerade in den jüngsten Jahren, die einen Zusammenhang messen zwischen zum Beispiel wenn in Kommunen gespart wird an Dienstleistungen, an öffentlichen Einrichtungen und sich dadurch die Wegzeiten verlängern für die Einwohnerinnen und Einwohner der Kommune, dann kann man messen, dass dort, wo das passiert, die Stimmen bei der nächsten Wahl für rechtsextreme Parteien zum Beispiel signifikant ansteigen, verglichen mit Kommunen, wo das nicht der Fall ist. Oder aber umgekehrt konnte man auch messen, dass da, wo EU-Fördersummen fließen, wo irgendwelche Regionalförderung aus EU-Töpfen kommt, dass dort ein Rückgang von Stimmen für die Rechten zu verzeichnen ist. Oder aber so ganz zugespitzt konnte man das, gibt es auch eine Studie, die sagt, dass wenn man die Miete erhöht um 1 Euro pro Quadratmeter, dann konnte man beobachten, ist der Stimmenanteil bei Geringverdienten um bis zu 4 Prozentpunkte für jetzt die AfD gestiegen. Ne? Also so Miete runter, AfD hoch. Also so, das sind natürlich sehr zugespitzte Zahlen, aber diese Zusammenhänge kann man messen natürlich auch. Es gibt auch Studien zu Inflationsschocks und dem Erstarken der Rechten und. Mhm. Und ich meine, es wird ja auch von vielen gesagt, das ist jetzt nicht so eine riesige Überraschung, weil, also Ines Schwertner hat gerade im Moment in der aktuellen Zeitschrift Luxemburg ein Interview gegeben oder diskutiert zusammen mit Carla Remzma und dem Wirtschaftswissenschaftler Tom Krebs über antifaschistische Wirtschaftspolitik. Da verweist sie auch nochmal darauf, dass in der Weimarer Republik unter Brüning, also Heinrich Brüning, der Reichskanzler war von 1930 bis, ich glaube, 32, der ja auch eine unglaubliche Austeritätspolitik durchgesetzt hat, also Lohnkürzungen, Gehaltskürzungen, Sozialabbau und so weiter und so fort. Und dann folgte Massenarbeitslosigkeit, Krise und dann wurde die NSDAP groß und Hitler kam an die Macht. Um das jetzt mal so ganz kurz, ja wahrscheinlich auch sehr unzulässig kurz, diesen Zusammenhang dann tatsächlich herzustellen, an dem sicherlich was dran ist, ja, dass Menschen in Krisen dann rechts wählen. Und es gibt auch also in der Literatur Leute, die sagen, es ist belegt historisch der Zusammenhang zwischen Wirtschaftskrise und Faschismus so. Mhm. Und deshalb sind aus der Perspektive dieser Leute dann diese Studien gar nicht so überraschend. Nur wenn ich das gleich dazu sagen darf als Einschränkung, was ich natürlich dann mich gefragt habe, ist, wenn du jetzt eine Korrelation hast, das ist ja erstmal nur eine statistische Beobachtung, dass ich sagen kann, zum Beispiel in der Kommune ABC wurde irgendwie ein Postamt geschlossen, eine Buslinie gestrichen und bei der nächsten Wahl haben viel mehr Leute die Rechten gewählt. Das ist eine Beobachtung von zwei gleichzeitig stattfindenden Dingen oder nacheinander stattfindenden Dingen. Damit habe ich ja noch gar nicht belegt, dass die tatsächlich jetzt die Rechten gewählt haben, weil die Kommune gespart hat. Das ist noch das, also das ist der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität, ja. Wenn du hast es zum Beispiel im Statistikunterricht, gibt's immer dieses nette Beispiel mit dem, in manchen Regionen Europas stellt man fest, ein erhöhtes Aufkommen von Störchen und ein erhöhtes Aufkommen von Babys, also von Geburten. Deshalb würde man trotzdem nicht sagen, dass die Störche die Babys bringen, sondern man kann feststellen, dass das eben in manchen Regionen zufälligerweise mehr Geburten gibt auf dem Land und auch natürlich auf dem Land auch mehr Störche sind. Also eine dritte Variable ist das gemeinsame Verbindende. Und deshalb dachte ich, okay, dass diese Korrelation, dieser frappanten Zusammenhang erklärt noch nicht, warum diese Leute rechts wählen. Es stellt erstmal nur fest, dass es diese Korrelation gibt. Mhm.
Stellt sich dann auch die Frage, ne, inwiefern dann so eine antifaschistische Wirtschaftspolitik dann auch erfolgreich sein kann im Sinne von Reduzierung rechten Gedankenguts beziehungsweise der Wahl dann von rechten Parteien. Ne? Also wie viel It's the Economy ist es am Ende und wie viel vielleicht nicht so. Mhm. Genau, weil also zunächst muss man auch beobachten, dass die AfD ja auch getragen wird, parteiintern, aber auch an der Wahlurne von Leuten, die Kriseneffekte gar nicht so stark merken, also von Wohlhabenden oder gut Bürgerlichen oder wo es vielleicht am Ende eher die Angst ist vorm Abstieg als der wirklich reale materielle Abstieg so. Und noch dazu haben menschenfeindliche Ideologien wie Rassismus, Antifeminismus, Klassismus haben natürlich auch eine Eigenlogik, auch nochmal, warum Leute dann vielleicht diese Partei am Ende wählen. Also wie stellt sich das für dich da? Wie viel It's the Economy ist es und wo muss man auch sich vor Ökonomismus hüten? Wäre das denn eigentlich erfolgsversprechend? Die Maßnahmen, die damit verbunden werden, vorausgesetzt, dafür gäbe es auch politische Mehrheiten, ist nochmal ein ganz eigenes Thema und das kommt vielleicht auch in der Debatte ein bisschen zu kurz. Ne? Aber wäre das denn eigentlich erfolgsversprechend?
Also vielleicht nochmal ganz kurz, weil du das auch erwähnt hattest, es stehen natürlich einige kontrafaktische Aspekte dieser These gegenüber, dass es einen Zusammenhang gibt, ausschließlich zumindest zwischen sozioökonomischer, ich sage jetzt mal Abstieg oder Abstiegsängsten und dem Erstarken der Rechten. Und das ist eben der Punkt, dass halt auch sehr viele Kleinbürgertum und Mittelschicht und auch Superreiche rechtsextrem sind und sich den Rechten zuwenden. Also das deshalb, allein schon deshalb geht es nicht in dieser einen Erklärung auf. Und deshalb ist auch die Frage, ob dann eine sogenannte antifaschistische Wirtschaftspolitik, wenn es ihr tatsächlich gelingen würde, für einen stärkeren sozialen Ausgleich zu sorgen mit diesen Instrumenten. Das ist ja das, was das Ziel ist, ne? Soziale Sicherheit wieder zu verankern bei den Menschen. Dann stellt sich die Frage, okay, vielleicht nimmt es die mit, das halte ich gar nicht für so abwegig, die jetzt nicht unbedingt die AfD in ihren ganzen wahnhaften, menschenfeindlichen Vorstellungen folgen würden, die aber die AfD dennoch jetzt aus so einem Impuls heraus wählen, dass sie sagen, die setzen das wirklich endlich mal durch. Die greifen dann mal durch und dass die dann solche krassen anderen Auswüchsen bis hin zu gewalttätigen paramilitärischen Vorfeldvereinigungen haben, darüber sehen die dann hinweg. Vielleicht könnte man solche Leute, die da schwankend sind, noch gewinnen. Aber die wirklich also gefestigt rechtsextrem sind, die kriegst du damit nicht, würde ich jetzt mal denken. Ne? Da, auch gerade, weil auch die Gründe sehr viel komplexer sind, warum Menschen sich den Rechten zuwenden, als es dieser Zusammenhang nahelegt. Das Gedankengut selbst, also der Wunsch nach einer autoritären Führungsfigur oder der durchgreift oder Fremdenfeindlichkeit, also quasi das Unbehagen mit Menschen, die als anders empfunden werden oder das Unbehagen mit Menschen, die die eigene konforme Lebensweise in Frage stellen, weil sie ganz anders leben und so weiter und so fort. Das geht dadurch nicht weg, ja. Das ist auch nichts, was erst mit der Gründung der AfD entstanden ist und auch nichts, was erst in den letzten 2 Jahren entstanden ist. Diese autoritären, menschenfeindlichen Einstellungsmuster sind in, man schätzt so 20% der Bevölkerung in Deutschland tief in den Köpfen verankert und das kannst du auch schon zurückführen bis auf das Ende des Zweiten Weltkriegs. 50er, 60er Jahre vermutlich war bestimmte rassistische und antifeministische Einstellungsmuster wahrscheinlich sogar noch sehr viel stärker verbreitet als heute. Die Frage ist, also es gibt diesen berühmten, kennst du sicher hier, Konfliktforscher Wilhelm Heidmeier, dessen Literatur ich für das Buch auch nochmal ausgiebig studiert habe. Und der hat schon in den 80er Jahren darauf verwiesen, dass es hier also einen ganz gefährlichen Zeitbombe gibt, das dann ausgelöst wird durch bestimmte Signalereignisse, hat er das genannt. Ne? Und die Signalereignisse, die das bereits verankerte Gedankengut in den Köpfen dann aktiviert, wie quasi aktiviert, ja, da nennt er eben Wirtschaftskrisen oder 2015, als die Flüchtenden hier aufgenommen worden sind oder Krise im Sinne von, dass es dann auch die Einzelnen spüren und so weiter und so fort. Aber das ist nicht der Grund. Das heißt, wenn es dann wieder zu einer sozialen Gleichheit kommen würde, dann hätten die Leute vielleicht nicht mehr so viel Anlass und Auslöser, ihre Gedanken rauszulassen und zu äußern und entsprechend zu wählen, aber sie hätten es immer noch in sich. Sie würden immer noch so denken. Das zeigt sich an ganz vielen verschiedenen Dingen, dass zum Beispiel, als es die AfD noch nicht gab, ein großer Anteil der dann späteren AfD-Wähler SPD- und CDU-Wähler waren, ja. Also Heidmeier spricht bei diesen Leuten, die vor der AfD noch bei der CDU und der SPD sich zu Hause gefühlt haben, von einem vagabundierenden Autoritarismus, ja. Und das ist die spannende Frage, wenn das nur durch soziale Krisen und Wirtschaftskrisen ausgelöst wird, aber eigentlich in den Köpfen drin ist und gar nicht so leicht wegzukriegen, was ist dann da die Ursache? Und da, glaube ich, muss man tiefer gehen. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Aber ich möchte trotzdem nochmal festhalten, es ist mir eigentlich, also ich finde, ob man jetzt den Faschismus damit bekämpft oder nicht, wunderbar, wenn man es tut, ist es sowieso eine gute Sache, für Umverteilung zu kämpfen. Ja, also ich möchte überhaupt nicht sagen, nur dann ist es wichtig, sondern eh ist es wichtig, wenn wir damit noch den kollateralen Nutzen haben, Leute zurückzugewinnen, weg von den Rechten, ist es wunderbar.
Ja. Also für mich muss ich ja sagen, ist ja das, was wir mit Mamdani und seiner Bewegung in New York sehen oder gesehen haben, so ein bisschen repräsentativ dafür, wie so ein Best Practice antifaschistischer Wirtschaftspolitik, elektoraler Reformpolitik aussehen kann. Also hat man einfach gesehen, wie vielversprechend der Fokus auf soziale Sicherheit und ein gutes Leben für alle ist im Kampf gegen rechts, ja. Also er hatte ja einen ganz klaren Fokus in der erfolgreichen Kampagne eben auf Bezahlbarkeit des Lebens. Kostenlose Kita, kostenlose und schnelle Busse, Mietendeckel, ja, alles finanziert durch Steuern für Reiche. Mal sehen, was er davon umsetzen kann. Aber das zeigt so ein bisschen, ja, wie vielversprechend so eine Wirtschaftspolitik ist, die mit neoliberalen Dogmen bricht, ja. Mhm. Und gleichzeitig, und das kommt ein bisschen zu kurz, wenn man drauf schaut, oder scheint mir, wenn von hier auf Mamdani geschaut wird, dieser Fokus auf ökonomische Themen des Alltags, absolut wichtig. Aber gleichzeitig gab es auch einen krass gut geführten linken Kulturkampf, könnte man es nennen, aus der Kampagne heraus, so, ja. Also der für die Rechte von Migrantis, für die Rechte von Queers, angesichts auch von einer autoritären, ja, faschistoiden Trump-Regierung, ja, die da mit ICE-Agenten maskierten in die Städte einrückt und die Leute deportiert und so, ne? Und auch einem krassen Internationalismus, also Solidarität mit PalästinenserInnen, die er und seine Kampagne stark gemacht haben, wo am Anfang alle davon ausgegangen sind, okay, das wird irgendwie der Sargnagel für diese Kampagne so, aber am Ende hat sich gezeigt, nee, an der Basis haben die Leute irgendwie ein Grundverständnis von Universalismus anscheinend so, ja. Da zeigt sich für mich zum einen, ja, absolut wichtig, dieser Fokus auf Soziales. Damit wurden auch ehemalige Trump-WählerInnen eingefangen, ja, das hat sich gezeigt. Mhm. Und gleichzeitig hätte diese Agenda, hätte das nicht gefruchtet, wenn es nicht auch diese breiten Allianzen gegeben hätte, ja, also, und die auch viel eben mit einem linken Kulturkampf aus meiner Sicht zu tun haben, so. Das heißt, das eine funktioniert ohne das andere nicht, so. Mhm. Hätte mich interessiert, Sabine, wie du die Kampagne beobachtet hast, jetzt gerade vor dem Hintergrund irgendwie, also der Wahl Trumps, der auch in New York dazu gewonnen hatte bei der Wiederwahl, in einer sehr liberalen, kosmopolitischen, migrantisch geprägten Stadt, so, ja, wie du das beobachtet hast und ob du findest, dass man diese Kampagne tatsächlich auch so da ein bisschen einordnen kann.
Also vielleicht schiebe ich noch einen Punkt vorweg, der jetzt aber auch ganz gut passt, den ich vorhin hätte noch eigentlich sagen können, nämlich zu dieser Frage dieses Befundes, dass der Studie, ne, dass Menschen rechts wählen, wenn es ihnen ökonomisch schlechter geht oder schlecht gehen zu drohen scheint. Und da gibt es natürlich auch noch einen weiteren interessanten Punkt, nämlich bei diesen ganzen Umfragen, die ja aus dem Boden sprießen wie die Pilze, warum Menschen rechts wählen, die dann alle befragt werden in soziologischen qualitativen Studien. Da wird schon noch immer Migration als Problem Nummer eins oder als Grund Nummer eins genannt, als warum sie rechts wählen, weil die AfD was gegen die ihnen offensichtlich verhasste Migration unternehmen. Mhm. Und dennoch kann man, also es ist jetzt nicht, ich wähle rechts, wegen, weil ich Angst habe vor sozialem Abstieg oder so, sondern eben wegen Migration. Das ist schon noch der erste Grund. Aber natürlich gibt es einen ökonomischen Hintergrund davon, nämlich es wird als Konkurrenz empfunden, diese Migration. Ne? Das äußert sich dann unter anderem in solchen, also ich habe das selber auch schon gehört in meinem privaten Umfeld von Leuten, die sagen, naja, aber mein Sohn zum Beispiel ist Hartz-IV-Empfänger und kriegt, wenn er irgendwie Anspruch auf eine Waschmaschine hätte, nur eine gebraucht, wenn überhaupt. Und im sogenannten Flüchtlingsheim wird die neueste Miele-Waschmaschine hingestellt, ja. Also für die ist Geld da, für uns Deutsche nichts. Ne? Für die, die hier leben, ist nichts da, aber für die Flüchtenden ist immer Geld da. Also diese Migrationsfeindlichkeit hat natürlich auch so einen Verteilungskonkurrenz zum Hintergrund. Ne? Mhm. Und ich finde, und jetzt komme ich eben auf Mamdani, und ich fand eben auch, dass ihm das total gut gelungen ist, dieses Auseinanderdividieren von Klasse und Identität zu durchbrechen. Da könnte sich sehr viele einiges davon abschneiden, weil er nämlich dann auch diese Verteilungskonkurrenz, deshalb bin ich damit eingestiegen, nicht bedient, ne? Sondern er sagt quasi, er gibt das Signal, es ist für alle genug da. Ja. Ich hoffe und bin gespannt, dass da eine Strategie dahinter steckt, die nicht nach ein paar Monaten plötzlich zeigt, es ist dann doch eine Frage, wie man Geld im Haushalt hat. Ja, aber da bin ich jetzt mal zuversichtlich.
Leute, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit zwischen den Jahren mit euren Lieben und ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht. Ich möchte hier die kurze Pause eben nochmal nutzen, um ein paar wichtige Infos für alle Fördermitglieder und auch alle treuen ZuhörerInnen rauszuhauen, denn es steht ja die Geburt von Kind Nummer 2 bei mir an und ich gehe bald in Elternzeit. Was das für den Podcast bedeutet, das habe ich ja schon in der letzten Folge vom vergangenen Jahr erzählt, aber ich habe das Gefühl, ich sollte das hier nochmal wiederholen, damit es auch am Ende niemand verpasst. Also, nächste Woche kommt die letzte Folge Dissens vor meiner Elternzeit. Da geht es um den abgefuckten US-Putsch in Venezuela, seine Hintergründe, auch die erbärmlichen Reaktionen europäischer PolitikerInnen und die Folgen des Ganzen. Nach dieser Folge gehe ich dann in Elternzeit für so 2,5 Monate. Die erste Folge nach der Elternzeit wird dann voraussichtlich am 8. April veröffentlicht. Solang bitte ich um eure Geduld und Nachsicht. In der Zwischenzeit gibt's aber von Inken und Valentin wie gewohnt den Was-Tun-Podcast auf die Ohren und im Februar übernehmen zusätzlich nochmal die FreundInnen von Geschichte der kommenden Welten mit einer Folge den Dissens-Feed. Da dürft ihr auf jeden Fall schon euch drauf freuen. Genau, ich möchte euch bitten, in der Zeit meiner Elternzeit und Podcast-Pause dem Podcast treu zu bleiben, also vor allem mit eurer Fördermitgliedschaft am Start zu bleiben. Ich werde etwas von dem Geld, was in dieser Zeit, ja, in der ich auch Elterngeld beziehe, an unsere Podcast-Freunde umverteilen, aber auch ein bisschen was auf Seite legen, denn der Podcast, das könnt ihr euch sicher denken, hat eine Reihe von Fixkosten, Büro, Software-Abos, Website, Steuerberatung etc., dröges Zeug, das finanziert sein will. Ja, und ich werde auch dieses Jahr natürlich ziemlich viel Zeit in Care-Arbeit stecken müssen mit 2 Kiddos, ja, einem Toddler und dann einem Neugeborenen. Also da werde ich nicht viel anderes neben dem Podcast machen können. Ich bin ja selbstständig, habe auch noch andere Standbeine, aber da werde ich nicht viel machen können. Genau, deshalb möchte ich euch drum bitten, bleibt bitte auch in der Zeit der Podcast-Babypause diesem Podcast treu, gerade auch als Fördermitglieder, wenn es für euch finanziell geht. Ihr tragt damit solidarisch auch zu einer Aufwertung von Care-Arbeit bei, das ist das eine, und ihr sorgt natürlich dafür, dass ich diesen Podcast auch nach der Elternzeit-Babypause mit starker Basis weitermachen kann. Genau, ich danke euch schon jetzt für euer Verständnis und euren Support. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne eine Mail an dissenspodcast@posteo.de. Gut, soweit dazu und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Sabine Nuss über antifaschistische Wirtschaftspolitik. Ja, Sabine, lass vielleicht nochmal tatsächlich auf dein Gesprächsband zu sprechen kommen. Und vor allem auf Nutzen und vielleicht auch Grenzen, also Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Wirtschaftspolitik, einer antifaschistischen Wirtschaftspolitik, also ja, keynesianischen Eingriffen in den Markt, die das Leben leistbarer machen, Preiskontrollen bei der Miete und Energie etwa, Vermögenssteuer, öffentliche Investitionen in gesellschaftliche Essentials wie zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr oder sowas, ne? Das sind ja alles Sachen, die da so ein bisschen drunter firmieren. Mhm. Du hast das in deinem Sammelband anhand von 4 Feldern exemplarisch diskutiert, Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Politik im Bereich der Mieten, anhand des Mietendeckels, Bereich der Inflation, im Bereich der Investitionen und auch Vermögenssteuer. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein kleines bisschen mitnehmen und vielleicht schauen wir mal auf die Felder Wohnen und Vermögenssteuer. Mhm. Genau, aber Sabine, vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht sagen, was sind Möglichkeiten, aber auch Grenzen von dem, was da als Reformvorschläge unter dem Begriff antifaschistische Wirtschaftspolitik gerade eingebracht wird?
Also bei dem, also wie du, es ist wie du sagst, ich habe zu 4 verschiedenen ausgewählten sogenannten antifaschistischen Wirtschaftspolitiken mit Leuten geredet, die, wo es gar nicht so sehr darum ging, also jetzt, das sind übrigens 4 Instrumente gewesen, die ich ausgewählt habe, weil die mit am bekanntesten sind, ne? Also Vermögensteuer und auch am meisten ein ganz starker Schwerpunkt sind von linker Politik. Deshalb habe ich die gewählt. Mhm. Und da ist es natürlich bei allen 4 Instrumenten hat mich eigentlich ganz stark die Frage interessiert, welche Rolle haben die eigentlich ausgehend von einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft, ja? Weil, dass wir für Vermögensteuer sind, muss man, glaube ich, gar nicht mehr dazu sagen, dass man die fordern sollte und dass man sie einführen sollte, finde ich auch selbstverständlich. Aber mich hat interessiert, was hat denn die Vermögensteuer überhaupt und dann auch die Forderung der Vermögensteuer überhaupt für eine Funktion in der kapitalistischen Welt? Und wo sind dann auch die Grenzen, wenn man den Anspruch hat, wirklich eine nachhaltige soziale Sicherheit und Gleichheit zu erwirken, was die antifaschistische Wirtschaftspolitik ja möchte, ne? Und das ist bei der Vermögensteuer, war deshalb auch nochmal wichtig. Da habe ich mit Ingo Stützle gesprochen, der sich viel mit Steuern auseinandergesetzt hat, auch aus einer marxischen Perspektive, der also auch sehr, sehr gut sich auskennt mit, was hat eigentlich Marx zum Thema Steuern gesagt, ja, würde man ja nicht vermuten, aber auch dazu hat er natürlich irgendwas gesagt. Und da sind wir im Gespräch, hat Ingo dann eben nochmal erläutert, dass der Kampf für eine Vermögensteuer am Ende einfach, oder streichen wir das einfach, ein weiterer Schauplatz der Auseinandersetzungen zwischen den Klassen ist in einer Gesellschaft, ja. Mhm. Also ausgehend davon, dass wir Kapitalismus als die im Kapitalismus lebenden Menschen meines Erachtens falsch oder anders wahrnehmen als, oder Kapitalismus wird oft anders wahrgenommen, als er tatsächlich ist. Er stellt sich anders dar, als er ist. Und das ist ein grundlegendes Problem. Dazu gehört unter anderem, wie wir die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und ihre jeweilige Pflicht, Steuern zu zahlen, wahrnehmen. Es wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ich versuch's mal ganz kurz zu machen. Oder einfach, hoffe ich. Also in unserer Wahrnehmung, und so fängt eigentlich auch jedes Ökonomielehrbuch an, gibt es 3 grob gesellschaftliche Gruppen. Es gibt die Gruppe derjenigen, die arbeiten geht, also Lohnarbeiten gehen, die bekommen ein Einkommen. Und das heißt, oder ein Lohn und die Quelle ihrer Arbeit, oder der Lohn ist die Quelle ihrer Arbeit, so. Und von diesem Lohn müssen sie dann Steuer zahlen. Dann gibt es eine weitere Gruppe, die haben irgendwie Kapital und das Kapital wiederum ist die Quelle ihres Einkommens, nämlich Profit. Ja, also Profit, Zinsen, Dividenden ist ihr Einkommen. Und dann gibt es den Grundbesitz, also die Grundbesitzenden, die Land haben. Und dieses Land ist dann wiederum ihre Quelle von ihren Einkommen und das ist Miete oder Pacht, ja. Und so denken wir, das sind jetzt wirklich so 3 sehr modelltypische Gruppen, so denken wir, dass wir alle unseren Teil zu einer gemeinsamen Produktionsgemeinschaft oder Volkswirtschaft beitragen und die einen bezahlen eben so und so viel Steuer, die anderen so viel und die anderen so viel. So, jetzt behaupten die einen immer, sie sind aber wichtiger, zum Beispiel das Kapital, ja. Sie schaffen Arbeitsplätze, sie tragen elementare Dinge bei zu der gesamten Gemeinschaft und deshalb wollen sie nicht so viel Steuern zahlen. So, und dann sagt die Fraktion Arbeit, die Gewerkschafter vielleicht als ihre Vertretung, wir sind aber auch total wichtig, wir müssen ja Kaufkraft bilden, wir müssen die Dinge kaufen, die ihr produziert, deshalb wollen wir auch nicht so viel Steuern zahlen und, und. Das heißt, dieser Kampf um wer zahlt wie viel Steuern ist erstens mal ein Ausdruck der Kapitalismus internen Klassenauseinandersetzung und zweitens zugleich, und das wäre dann eben, sind dann eben die Grenzen, verschleiert er, dass es Klassenverhältnisse gibt, ja, also er verschleiert im Grunde genommen, dass das Kapital, insbesondere das Einkommen des Kapitals, also der Profit, ja, auch von den Arbeitenden und den Lohnabhängigen erwirtschaftet worden ist, ja. Mhm. Also die Menschen, die superreich sind oder reich sind und die reich geworden sind darüber, dass sie große Unternehmen haben, also wenn du mal die Forbes-Liste guckst, wer die reichsten Menschen der Welt sind, dann sind es immer Menschen, die extrem viele Mitarbeitende beschäftigen, ja. Es ist der Reichtum, also es ist die Arbeit der vielen, die den Reichtum der wenigen schafft. Insofern ist die Vermögenssteuer eigentlich nichts anderes als so eine Art Rückverteilung, ja. Also So, ich schaffe das Vermögen meines Arbeitgebers, ja, und wenn der mehr Vermögenssteuer zahlen muss, dann kriege ich davon wieder ein bisschen was zurück. Je nachdem, was der Staat dann macht mit den Einnahmen aus der Vermögenssteuer, selbstverständlich, ne, weil davon hängt es natürlich auch nochmal grob ab, ne. Aber die Grenzen liegen eben darin, dass du weder den Mechanismus, wie überhaupt Ungleichheit entsteht, ja, dabei berührst, noch die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus berührst, weil die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus wird von der Vermögenssteuer überhaupt nicht in irgendeiner Form adressiert, ja. Außer dass, wenn man die Vermögenssteuer so einsetzt, dass die Menschen so ein bisschen mehr zum Leben haben, sie ein bisschen besser resilient sind bei einer Krise. Du kannst aber davon ausgehen, dass einmal erworbene Errungenschaften für die Seite der Arbeit, um es mal so grob zu sagen, in der Krise in der Regel kassiert werden, ja. Mhm. So, und das ist so jetzt ganz grob erstmal gesprochen, was ich mit Ingo über die Vermögenssteuer geredet habe. Natürlich sehr viel, also Ingo hat das sehr viel perfekter ausgedrückt, als ich das jemals kann. Ne? Er ist ja der Experte, nicht ich. Ne? Und beim Mietendeckel möchte ich es jetzt nur noch ganz kurz halten. Auch das hat...
Gerne, die Leute sollen das natürlich auch in deinem Gesprächsband nachlesen.
Genau.
Aber ich sag gerne noch was zu den Mieten.
Genau, ne? Ich habe mit André Holm, der ganz bekannte Stadtsoziologe, eben über die Grenzen von so einem geforderten Mietendeckel gesprochen, auch über die Möglichkeiten. Und da ging es auch erstmal in dem Interview nochmal eher sehr lange darum, was eigentlich das Problem der Mieten ist, dass die so gestiegen sind und. Ne? Und dann am Ende sind wir dann im Gespräch auch darauf gekommen, dass diese Mietendeckel oder Mietpreisbremse, vor allen Dingen Mietendeckel, eigentlich eh immer nur temporär gefordert werden, ne? Also 5 Jahre oder so, und dann soll es wieder dem Markt überlassen werden. Und da habe ich André eben gefragt, warum eigentlich? Was ist denn da eigentlich das Problem? Und da kommt man schon relativ schnell drauf, was eigentlich das Problem ist, weil es gibt Studien, das hat er mir dann auch erzählt, die sagen, wenn du halt einen dauerhafteren Mietendeckel hast, dann äußert sich das tatsächlich negativ auf den Erhalt des Wohnungsbestands und negativ auf Neubau, ne? Kann man sich auch irgendwie vorstellen, so grob, ne? Wenn die Leute kein Profit machen können oder nicht genug einnehmen über Vermietung, weil ihre Möglichkeiten der Einnahmen blockiert werden durch einen Mietendeckel, dann schwindet das Interesse natürlich sowohl zu bauen, weil du weißt, du kriegst da nur so und so viel Miete, insbesondere wenn die Kosten für den Bau steigen, als auch, wenn du eben versuchst, dein Geld irgendwo anzulegen, dann legst du es lieber da an, wo die Rendite höher ist. Insofern hat er dann auch ausgeführt, ist das ein Problem, deshalb wird es nur zeitlich temporär unter anderem deshalb gefordert, aber man könnte dieses Problem eben umgehen, indem man den Wohnungsmarkt insgesamt dekommodifiziert, also insgesamt dem Marktgesetzen entzieht. Dann würde das funktionieren und dann könnte man ihn auch auf Dauer stellen. Und das fand ich irgendwie ein ganz schön exemplarisches Beispiel, wie ich dachte, dass man überhaupt diese antifaschistische Wirtschaftspolitik, diese einzelnen Maßnahmen, die immer wieder an der kapitalistischen Realität zerschellen, insbesondere in Krisen, wie man die verbinden kann mit langfristigen Maßnahmen, also als Strategie. Das war dann so am Ende ein bisschen das, worauf es dann hinauslief.
Ja, spannend. Ich meine, wer dich kennt, der weiß natürlich, dass du zur Fraktion gehörst. Vom Faschismus sollte man schweigen, wenn man vom Kapitalismus nicht reden will. So. Also, dass du natürlich auch nochmal tiefer bohrst, hätte mich aber interessiert. Du beobachtest da ja eine Leerstelle, sage ich mal, in der Diskussion. Ne? Mhm. Gegenwärtig werden ja vor allem, sage ich mal, du hast Tom Strohschneider schon erwähnt, ne, als sozialdemokratische Marktregulierungen werden darunter gerade gefasst, ne, die in der Krise oder vielleicht auch ne, ein paar Jahre lang Preise zum Beispiel drücken sollen, Mietpreise etwa. Ne. Geht nicht um Vergesellschaftung von Wohnraum, wie das etwa Deutsche Wohnen und Co. Enteignen fordert, ne, und dran arbeiten. Es geht nicht um demokratische Planung, um eine Vertiefung von Wirtschaftsdemokratie in den Betrieben und darüber hinaus so, ne? Mhm. Aber siehst du die Chance, dass man das noch stärker in die Diskussion reinbekommt? Und gibt's da vielleicht auch Anknüpfungspunkte auf eine Art in den Forderungen, die jetzt unter antifaschistischer Wirtschaftspolitik firmieren, so, ne? Also hätte mich interessiert, ob du da Chancen siehst, dass da die Diskussion sich auch nochmal weiterentwickelt.
Ja, du sprichst da jetzt, hast jetzt ganz viel angesprochen, worauf ich ganz viele Sachen noch sagen möchte. Also vielleicht kurz zu dem allerersten, was du jetzt nochmal gesagt hast. Also Wirtschaftsdemokratie, das kommt schon auch ein bisschen vor, wenn man sich mal so ein bisschen durchforstet, was da so an Vorstellungen verknüpft wird mit antifaschistischer Wirtschaftspolitik. Demokratisierung oder solche Begriffe fallen da schon auch. Aber da musst du halt ganz genau hingucken, haben die Menschen in Betrieben Mitspracherecht, wo alles weitere ceteris paribus bleibt, wie es ist. Also kann ich dann als Mitarbeitende selber darüber bestimmen, wie viel Profite mein Unternehmen machen möchte und dann verteile ich die Profite auf uns Mitarbeitende, stehe dann aber auch in Konkurrenz zu anderen Betrieben mit anderen Mitarbeitenden. Und am Ende muss ich mich, weil ich mit denen konkurriere, wer ist der Billigste auf dem Markt, vielleicht sogar selber meinen eigenen Lohn senken, damit ich weiterhin konkurrieren kann. Also da ist unklar, wie das jetzt gemeint ist. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht in die Richtung weiter diskutieren könnte gemeinsam und sagen könnte, hör mal, wenn wir von der Demokratisierung der Unternehmen reden, müssen wir auch aufhören, von Wirtschaftswachstum, von Profitmaximierung und von Konkurrenz zu reden, sonst macht das wenig Sinn. Ne? Also ich bin trotzdem natürlich für Mitbestimmung in Betrieben, allein um die Arbeitskraft zu schützen vor dem Zugriff des Kapitals, aber das ist was anderes als Wirtschaftsdemokratie. Dann hast du am Anfang angesprochen mit, wer nicht von Kapitalismus reden will, so, braucht von Faschismus gar nicht reden. Da muss ich kurz, oder andersrum, du weißt das genau. Aber dazu muss ich kurz sagen, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass der Kapitalismus quasi deterministisch Faschismus zwangsläufig aus sich heraus gebiert. Das denke ich nicht. Es ist eine ungute, alte, linke Tradition, solche Determinismen. Also es gab mal eine Zeit, da gehörte auch Marx dazu, wo Linke gedacht haben, der Kapitalismus wird dadurch, dass er zur Verelendung der Massen führt, das Proletariat auf die Barrikaden treiben und die Bourgeoisie hinwegfegen, um dann die schöne neue Welt aufzubauen. Das ist im Kapitalismus angelegt. Das hat sich als falsch erwiesen. Und genauso wenig, finde ich, kann man sagen, der Kapitalismus wird aus seiner eigenen Tendenz heraus, dass er Menschen verelendet, den Faschismus als Reaktion darauf nach sich ziehen. Auch das ist kein Determinismus. Wann Menschen im unterkapitalistischen Verhältnissen wie darauf reagieren, ist höchst komplex und hängt auch ganz stark an historischen, je sozialhistorischen Konstellationen und Gemengelagen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Kapitalismus ist per se eine Konkurrenzgesellschaft. Ja, alle und alles steht in Konkurrenz zueinander. Weltweit, innerhalb von Ländern, Länder gegeneinander, Unternehmen gegeneinander, Menschen gegeneinander. Das ist jetzt keine Gesellschaft, die zu Solidarität einlädt. Ja, insbesondere in Krisen. Ich würde also sagen, Kapitalismus ist vielleicht anschlussfähig in bestimmten Situationen für rechte und faschistoide Reaktionen. Aber er legt es nicht fest und es wäre eine Katastrophe, wenn es so wäre, weil dann könnten wir sofort aufhören, Politik zu machen. Ja. So viel zu dem einen. Genau, mit dem Zusammenhang von Faschismus und Kapitalismus. Vielleicht, du hattest auch gesprochen von den Leerstellen, die wir alle samt in dem Gesprächsband auch festgestellt haben, Leerstellen der antifaschistischen Wirtschaftspolitik. Und das würde ich tatsächlich, denke ich jetzt mal, feststellen können, auch wenn wir diskutieren, was hoffentlich auch bald dann mal passieren wird, wenn Isabella Weber das Buch rausgegeben hat, machen wir vielleicht eine Veranstaltung zusammen.
Ja, cool.
Und mir geht es dabei vor allen Dingen um etwas, was ich den verdrängten Kapitalismus genannt habe. Kapitalismus verdrängen scheint mir aber nicht nur ein Phänomen von Vertreterin sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik zu sein, sondern noch sehr, sehr viel verbreiteter zu sein. Also ich glaube, es ist sogar ein Massenphänomen, weshalb ich immer sage, man müsste die Bevölkerung mal in Therapie schicken, um sich über ihre verdrängten Muster, in denen sie agieren und sich selbst ständig schaden, bewusst zu werden. Aber es ist tatsächlich so, dass zu diesem verdrängten Kapitalismus, da habe ich jetzt verschiedene Aspekte, ich möchte es jetzt auch nicht so lange ausführen, sondern nur ein, zwei, wenn ich noch darf, nennen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Und zwar, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, dass das Fatale ist, dass Kapitalismus sich uns anders darstellt, als er ist. Und das eine, was ich ganz eklatant finde, ist, dass wir diese Gesellschaft und wie wir uns hier aufeinander beziehen, überhaupt nicht als eine Klassengesellschaft empfinden mehr und auch nicht die Ausbeutung wahrnehmen. Und Ausbeutung wird natürlich wahrgenommen und es wird auch viel über Ausbeutung gesprochen, aber die Ausbeutung wird meistens nur wahrgenommen als etwas, was normativ ist, also moralisch, als eine moralische Kategorie im Sinne von schlechte Arbeitsverhältnisse oder schlechte Löhne, zu wenig bezahlt und so weiter und so fort. Und das, da wird dann gesagt, das ist doch Ausbeutung. Aber wenn jemand einen gut bezahlten Job hat und sehr viel Freiheit in seiner Arbeit hat und so weiter, dann wird der nicht als ausgebeutet wahrgenommen, weil Ausbeutung werten wir als moralisch schlecht. Was aber als Ausbeutung, zumindest lehne ich mich da jetzt an der Marx'schen Kategorie an, die von ihm gar nicht moralisch gemeint ist, sondern die erstmal nur ein soziales Abhängigkeitsverhältnis beschreibt. Und dieses soziale Abhängigkeitsverhältnis besteht daraus, dass die Menschen sich in Verhältnisse begeben, weil sie gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, weil sie nicht leben können von der Arbeit anderer, müssen sie ihre Arbeitskraft verkaufen an ein Unternehmen, also an jemand, der eben Produktionsmittel zum Eigentum hat. Und dort sind sie dann ausgeliefert. Dort sind sie dann ausgeliefert den Konjunkturen des Marktes. Dort sind sie ausgeliefert der Konkurrenz. Dort sind sie ausgeliefert den Bestimmungen, die der Arbeitgeber ihnen gibt. Hm. Und. Und das macht was mit Menschen. Entweder es formiert sie zu einem selbstautoritären Charakter, weil es ist ein per se autoritäres Verhältnis. Auch in Unternehmen, die flache Hierarchien haben, ist es ein autoritäres Verhältnis. Ja, also wenn mir ein Unternehmer oder ein Chef nicht im Anzug, sondern in einem Hoodie freundlich sagt, ey, ich glaube, du musst jetzt ein paar Stunden mehr arbeiten, dafür darfst du dann nachher an der Cocktailbar auf meine Kosten was trinken, dann ist es auch, weil da sagst du besser nicht nein, ja, da sagst du doch besser, ja klar, Chef, cool, mache ich, ne? Also das heißt, das ist, das auch da findest du dieses soziale Abhängigkeitsverhältnis, aber das findet eben heutzutage ganz andere Formen, als wir das noch kannten, wie es zu Marx-Zeiten war, wo er von Despotismus in den Betrieben gesprochen hat. So, und dieses Ausbeutungsverhältnis kann ich jetzt nicht ausführen, was mit den Menschen macht, wird aber nicht so wahrgenommen in seiner grundsätzlichen sozialen Abhängigkeitsstruktur. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind wir über die Jahrhunderte rein sozialisiert worden, auch rein diszipliniert worden, auch mit Gewalt rein diszipliniert worden. Das haben wir längst vergessen. Das waren die Generationen vor uns. Das kommt uns mittlerweile als völlig natürlich vor. Das spüren wir gar nicht mehr, dass das eine Lohnabhängigkeit, die mit viel Gewalt zusammenhängt, ist. Ja,
ja, Leute, die von ihrer Allmende durch die Enclosures vertrieben wurden, die haben noch von der Lohnsklaverei gesprochen, weil sie das so empfunden haben, unmittelbar. Ne? Und das ist heute, wird das so nicht mehr so empfunden.
Genau. Auch Foucault hat es ja schön nachgezeichnet, ne? Wie sie diese Disziplinierung in den Lohnarbeitsalltag historisch überhaupt erst hergestellt werden musste, die Formierung. Und heute kommt uns das als völlig normal wahr. Wir unterwerfen uns paradoxerweise freiwillig einem Lohnarbeitszwang. Ne? Und dieses sich freiwillig einem Zwang unterwerfen ist, finde ich, hochinteressant. Und das ist Teil dieses Verschleierungsmoments, dass wir das eben nicht wahrnehmen. Mhm. Und das nächste, wie ich finde, ganz zentrale für das gegenwärtige Erstarken der Rechten oder warum die Leute rechts wählen, ist, dass uns im gleichen Atemzug es so vorkommt, als würde Eigentum entstehen dadurch, dass wir arbeiten. Also das ist diese berühmte Arbeitstheorie des Eigentums, dass es eine sehr verbreitete Ideologie ist, zu sagen, Arbeit schafft Eigentum oder Eigentum wird durch Arbeit begründet. De facto ist es ja aber so, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, dass Eigentum eigentlich in seiner Anhäufung entsteht durch die Arbeit anderer. Also gerade dadurch, dass ich zum Beispiel als Unternehmerin mir fremde Arbeit aneigne, werde ich reich, ja. Wenn ich aber der Überzeugung bin, dass es generell Arbeit ist, die Eigentum schafft, dann tendiere ich auch sehr schnell dazu zu sagen, jeder kann es schaffen, du musst dich nur anstrengen. Ja, du bist potenziell eigentumsfähig, du kannst es auch schaffen. Das heißt, alles andere, was mit Abhängigkeit, mit Ausgeliefertsein, den Gesetzmäßigkeiten des Marktes und des Kapitalismus zusammenhängt, wird dabei ausgeblendet. Hm. Der reine Individualismus greift dann durch. Und es ist eben auch in Studien nachgewiesen in den letzten Jahren, dass es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen diesem berühmten, das meritokratische Prinzip. Das bedeutet nämlich nichts anderes als, wenn man sich nur anstrengt, kann man es schaffen. Und Krisen- und Ungleichheitsgesellschaften. Also je ungleicher eine Gesellschaft ist, desto durchgesetzter ist diese Auffassung, jeder kann es schaffen, paradoxerweise, ne? Und wenn du dich dann noch gleichzeitig als Individuum, was mit diesem Leistungsversprechen ausgestattet ist, in Konkurrenz begibst mit anderen, in Verteilungskonkurrenz, ja, dann ist es, finde ich, sehr naheliegend für diese Leute offensichtlich, also nicht unbedingt, weil für uns nicht, aber für diese Leute zu sagen, der strengt sich nicht an, der kommt nur hierher, der kriegt dann was ohne zu tun. Und so erklärt sich dann auch die ganze Hetze gegen die Bürgergeldempfängerinnen, die ja eigentlich auch könnten, wenn sie nur wollten und so weiter. Aber zu unserer Produktionsgemeinschaft, zu unserer Nation, die wir ja nach vorne bringen wollen, nichts beitragen. Und das ist sozusagen diese ganze Grundlage davon, ist sozusagen wunderbar anschlussfähig für diese ganzen rechten Schlussfolgerungen.
Ja.
Könnt jetzt noch eine Stunde dazu weiterreden, weil es noch viel mehr Aspekte gibt, dieser tiefen Strukturen, die Anschlussfläche sehr gut bilden für das, also diesen rechten Nährboden. Und das wird eben in der antifaschistischen Wirtschaftspolitik meines Erachtens noch nicht mal berücksichtigt oder gesehen.
Ja. Ich meine, deine Erörterung, wenn wir dann über Lösungen sprechen würden, dann streben die ja auch in die Richtung Überwindung kapitalistischer Eigentums- und Konkurrenzverhältnisse. Und wir sprechen hier im Podcast natürlich auch über postkapitalistisches Wirtschaften, über Modelle demokratischer Planung, die klassenlose Gesellschaft, ne, in der der Gegensatz Kapital-Arbeit überwunden ist. Mhm. Aber mich hätte noch interessiert, weil du sagtest, du siehst dieses Grundlegende in der Diskussion um antifaschistische Wirtschaftspolitik nicht. Das sind mehr oder weniger Notfallmaßnahmen, spitze ich jetzt vielleicht mal zu, ja, die einen Hyperkapitalismus ja gerade noch so ein bisschen regulieren sollen, damit der Laden nicht auseinanderfliegt so. Und das würde ich ja auch auf eine Art unterschreiben. Aber siehst du die Möglichkeit für Geländegewinne? Und deswegen sollte man auch wirklich diese Diskussion mitführen und vielleicht noch versuchen, irgendwie von links weiter zu politisieren, nochmal zu versuchen, dann irgendwie Grundlegenderes reinzubringen, weil klar, irgendwie zu sagen, okay, wir brauchen die sozialistisch-demokratische, libertäre, wie auch immer, Planwirtschaft oder welchen Begriff man am Ende dann dafür findet, das wäre nochmal eine eigene Diskussion, ist schon richtig, aber damit holst du jetzt im Handgemenge erstmal niemanden ab, so, ne?
Das, also natürlich sehe ich Geländegewinne und es ist ja auch, ich bin manchmal auch so ein bisschen überrascht, dass wenn man sozialdemokratische Wirtschaftspolitik oder antifaschistische Wirtschaftspolitik auf ihre Grenzen verweist, dass man dann immer gleich, also jetzt meine ich gar nicht dich, aber
der
generell
ist mir das
schon so untergekommen, dass man dann immer gleich sich noch rechtfertigen muss oder sagen muss, eben natürlich finde ich es trotzdem auch wichtig, dass wir eine Umverteilung machen. Natürlich finde ich auch, dass marode Schulen saniert werden sollen. Natürlich will ich auch, dass Brücken wieder repariert werden. Das finde ich so selbstverständlich. Es ist eher andersrum, wenn ich den Schwerpunkt in der öffentlichen Debatte und in meiner Politik ausschließlich auf diese Instrumente lege, ja, dann finde ich es eigentlich, müsste eigentlich die Erbringung Schuld, er bist jetzt Quatsch, ne? Aber du weißt schon, was ich meine. Eigentlich müssten dann diese Leute bitte noch erklären, wie das denn auf Dauer gestellt werden kann, angesichts der damit überhaupt nicht berührten Krisenpotenziale und Ausbeutungsverhältnisse, die dieses System in sich birgt, also Kapitalismus in sich birgt, so dass wir konjunkturell permanent mit dieser Sisyphus-Arbeit, dieser ständigen Geländegewinne und so weiter zu tun haben. Und da einen Punkt würde ich da gerne noch machen, weil was nämlich diese antifaschistische Wirtschaftspolitik, soweit man sie jetzt bis jetzt überhaupt, muss man ja immer wieder dazu sagen, einschätzen kann, meines Erachtens auch ein bisschen ein Problem ist. Sie lenkt nämlich ab davon, und es ist nicht nur die antifaschistische Wirtschaftspolitik, auch alle, die sich jetzt irgendwie auf die Wählerinnen stürzen, die rechts wählen und Umfragen machen, warum sie das denn um Gottes Willen tun, lenken meines Erachtens, oder das lenkt, das ist der Effekt, nicht die Absicht, das lenkt meines Erachtens ein bisschen ab von dem, was eigentlich gerade in Deutschland und generell in der Welt von den Regierungen gemacht wird. Also insbesondere jetzt, wenn ich mich mal auf Deutschland beziehe, das ist längst ein rechtes faschistoides Programm. Ja, also das ist längst, es gab jetzt irgendwie neulich von Stefan Kaufmann, der auch einer der Gesprächspartner in dem Sammelband ist, einen Vortrag zu antifaschistischer Wirtschaftspolitik bei der Evangelischen Akademie Tübingen, der auch nochmal ausgeführt hat, was eigentlich die rechte Wirtschaftspolitik der Mitte der Zeit ist, ne? Und das, der hat das irgendwie, finde ich, wunderbar formuliert. Der hat quasi gesagt, das Programm der Mitte ist derzeit die Rettung der Nation, den Standort Deutschland retten im internationalen Wettbewerb. Führungsstärke soll Deutschland wieder übernehmen innerhalb von Europa, gerade jetzt in Bezug auf den Konflikt, auf den Krieg hier, Russland gegen die Ukraine. Und er sagt, in diesen ganzen Debatten, in diesen ganzen aktuellen geoökonomischen Kämpfen, gibt es eine Rückkehr der Gemeinschaft, also des Appells an die Nation. Da ist jetzt Trump nicht der Einzige mit Make America Great Again, ja. Es gibt irgendwie ein neues, sehr stark radikalisiertes Wettbewerbsnarrativ. Mhm. Und all das ist im Grunde genommen ein den Rechten sehr vertrautes Terrain. Die Programmatik der AfD und die der CDU/CSU unterscheidet sich in vielen Punkten gar nicht. Da sind die relativ identisch, ja. Was die Rechten anbieten, den Wählerinnen und Wählern, ist das vertraute Terrain. Das kennen sie. Ja, damit identifizieren sich auch. Das haben viele geschluckt. Geht's Deutschland gut? Geht's mir gut? Aber die AfD verspricht es wirklich umzusetzen. Radikaler, mit starker Hand. Da muss jetzt mal wirklich jemand ran, um genau das umzusetzen, was eigentlich schon im Angebot ist, ne? Hm. Und das fand ich einen super interessanten Punkt. Und diese Fokussierung auf die Rechte, das ist ja richtig, das ist auch wichtig, dass man das macht, aber die lenkt so ein bisschen davon ab, dass die Mitte, und das kennen wir historisch auch, das längst, dass das eigentlich das Projekt der Mitte ist. Ne? Und wenn du mich jetzt fragst, was die Mitte ist, dann würde ich mal sagen, das lässt sich nur grob an den Parteien festmachen, CDU, CSU auf jeden Fall, Teile der SPD auch.
Teile der Grünen auch.
Bei den Grünen ist es dann, Deutschland muss bei den grünen Technologien weltweit führend werden. Ne? Deutschland muss immer überall führend werden. Deutschland muss immer, das ist ein nationales Narrativ, das nicht die AfD erfunden hat. Ne? Das ist sehr verbreitet. Und das finde ich total wichtig, darauf hinzugucken. Und wenn man nicht, wie ich jetzt zum Beispiel, die Aufteilung der Welt in Nationen, die sich in verschiedenen unterschiedlich historisch variierenden Bündnissen jeweils bekämpfen und bekriegen, um Wirtschaftswachstum, um Rohstoffe, um Absatzmärkte und so weiter, wenn man das nicht als natürlich akzeptiert und annimmt, sondern ihrerseits als historisch gewachsen und veränderbar, ne, dann finde ich, sollte man auch bei antifaschistischer Wirtschaftspolitik das mit einpreisen und nicht dafür plädieren, dass man dafür kämpft, dass Deutschland wieder Wirtschaftswachstum hat. Weil da würde ich denken, so, hä? Das würde für mich jetzt nicht passen, ja. Für mich passt zu einer antifaschistischen Wirtschaftspolitik die solidarische internationale, ja. Also, dass wir sozusagen uns nicht als Lohnabhängige gegeneinander ausspielen lassen. Ihr macht die Autos in China günstiger, ihr macht sie dort günstiger und dieses ganze Spiel, sondern dass wir uns international dass wir da was Verbindendes haben, dass wir uns nicht als Bürgerinnen und Bürger einer Regierung gegeneinander in Krieg hetzen lassen. Und da meine ich jetzt alle Beteiligten, sondern dass wir wieder so ein Bewusstsein kriegen von einer bestimmten Abhängigkeit, die Mehrheit der Menschen betrifft, die sich aber per Gehirnwäsche seit Jahrzehnten erzählen lässt, dass sie Teil einer Nation sind und wenn sie sich damit identifizieren, dass das ihnen auch gut tut. Also bei der Wehrpflicht sehen wir, dass das de facto überhaupt nicht der Fall ist. Ja, so, jetzt aber Schluss mit dem Rant.
Nee, berechtigter Rant. Stellt sich aber die Frage, ne, und das ist die Herausforderung, ne, dass man einerseits wir diese Zuspitzung und Polarisierung haben im Sinne davon, dass auch eine AfD an der Regierung unbedingt verhindert werden muss, ja, und man da auch dann Bündnisse eingehen muss, ja, temporärer Art. Mhm. Und das ist trotzdem eine fundamentale Kritik, wie du es eben ja umrissen hast, auch an der neoliberalen, militaristischen, standortfixierten und sonst wie Politik des Zentrums braucht, ja. Ist mit Blick auf Machtoptionen elektoraler Art und so ist es natürlich schwierig. So, ne?
Absolut,
also
ja.
Wir haben Grün und Rot gerade irgendwo lost, ja, innerhalb neoliberaler Dogmen, innerhalb von Militarisierung. 2029 scheint da sich überhaupt nicht eine Perspektive für so einen progressiven Block aufzutun. Denken wir es nochmal vom Begriff der antifaschistischen Wirtschaftspolitik her. Kann der Diskussion darum vielleicht dann auch neue Bündnisse ermöglichen? Und vielleicht auf elektoraler, auf parteipolitischer Ebene, aber vielleicht auch darüber hinaus. Siehst du da irgendwie Chancen auch, oder?
Also, das ist, finde ich, echt eine schwierige Frage, weil wenn du jetzt zum Beispiel dir anguckst, dass bestimmte, auch in den Umfragen oder auch in Diskussionen, die ich habe, Leute, die irgendwie AfD vielleicht bald wählen oder wählen würden, wenn sie nicht so wahnhaft und gewalttätig wären und so weiter und so fort, die würden sich jetzt von antifaschistischer Politik eher angegriffen fühlen, weil sie sagen, ich bin keine Faschistin oder kein Faschist. Ne? Und das, also jetzt ein bisschen die Frage, wer soll jetzt gewonnen werden? Mhm. Wer ist die Zielgruppe? Und ich denke, die Zielgruppe ist ja dann eher die, weil das sind ja wirtschaftspolitische Instrumente, die Zielgruppe scheinen dann die zu sein, die wirtschaftspolitische Instrumente durchsetzen können. Und die wählen, die diese wirtschaftspolitischen Instrumente umsetzen. Ne? Und das sind natürlich dann, also ich weiß nicht, ob jemand, jetzt wiederhole ich mich, ob jemand eine Partei wählen würde, die sagt, ich mache antifaschistische Wirtschaftspolitik, die oder der gerade die AfD gewählt hat. Auch wenn es die Person schwankend war, das weiß ich nicht genau.
Nee, da brauchst du wahrscheinlich eher die Sprache, ne, zwischen oben und unten, den Konflikt beackern und irgendwie, so wie es man Dani gemacht hat, ne, Affordability.
Genau, Leistbarkeit genau.
Und so, ne. Das, also die Sorgen des Alltags halt einfach, ne.
Das Verbindende, genau, genau. Und ich würde denken, dass man in dem, wie man öffentlich über etwas spricht, als Politikerin oder als Politiker, sehr viel stärker die ganzen Verhältnisse, auf die ich vorhin verwiesen habe, die verschleiert sind, auch in unserem Bewusstsein, zumindest wenn sie bekannt sind oder wenn man sie doch weiß, auch deutlicher ansprechen müsste. Ja, also warum tun sich alle Politikerinnen so wahnsinnig schwer, die internationale Konkurrenz mal als etwas darzustellen, was uns und die Erde kaputt macht? Wir konkurrieren uns auf der Welt kaputt und nach unten ist ja meistens ein Race to the Bottom, Umweltstandards, Lohnstandards, Sozialstandards. Warum ist es so schwer, öffentlich dieses Narrativ der Wettbewerbsfähigkeit zu hinterfragen? Das passiert gar nicht. Ja, und das finde ich fatal. Das ist überhaupt gar kein Thema. Man hat fast Angst davor, weil das Nationalbewusstsein schon so stark verankert ist, dass ich glaube, dass da eine große Angst davor ist, diese Wähler abzuschrecken, ne? Dann könnte man genauso, also das sind jetzt ganz viele verschiedene Beispiele, die mir einfallen, die man jetzt jenseits des Diskurses zu antifaschistischer Wirtschaftspolitik mal in Frage stellen könnte. Zum Beispiel, warum, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, Gewerkschaften sich gegeneinander ausspielen lassen mit Lohnabhängigen in anderen Ländern. Das ist zum Beispiel was ich von Gewerkschaften eher wenig höre. Ja, oder also es sind halt allesamt wahnsinnig wachstumsfixiert, weil Wachstum anscheinend in dieser Vorstellung das Einzige ist, was uns irgendwie Lebensmöglichkeiten gibt, weil es Arbeitsplätze schafft. Auch das wird kaum hinterfragt. Über Wachstum traut sich auch keiner zu reden oder das zu hinterfragen. Das heißt, die Lücken sind gewaltig, die möglich aber zu füllen wären. Ja. Und wo es auch Bündnisse geben würde aus ganz anderen Richtungen, vielleicht aus der Umweltbewegung, aus migrantischen Bewegungen, also die jetzt nicht üblicherweise, ich sage jetzt mal so, auf Politikerinnen-Ebene sind oder im Bereich der Realpolitik, sondern eher von unten geschmiedet werden könnten. Sofern man das gemeinsam Verbindende sieht, was eben diese Lohnabhängigkeit ist, von einem Wirtschaftssystem, was uns und die Natur untergräbt, die Bedingungen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
Ich glaube auch nur, wenn ne, von unten, von Bündnissen, wie du sie gerade so ein bisschen umrissen hast und wie sie vielleicht auch zaghaft hier und da schon da sind und ausgebaut werden müssen, nur dann dreht sich auch der Zeitgeist. So, nur dann haben wir auch in der Politik dann vielleicht, ergeben sich dann aufgrund dieses Drucks dann auch wieder Bündnisse. Sabine, die Zeit ist fortgeschritten. Ich sehe, ich muss gleich los. Deswegen nur eine kleine Frage an dich zum Ausblick. Genau, wir sehen natürlich gerade wirtschaftspolitisch vor allem von der gegenwärtigen Regierung den absoluten Horror. Ja, also eine nochmalige Zuspitzung, die Erleichterung von Ausbeutung, ne? Also der Angriff auf den 8-Stunden-Tag etc. Eine Sparpolitik, während für Panzer die Milliarden rausgehauen werden. Und das alles wird natürlich erwartbar auch nochmal zu mehr Verarmung, zu mehr Konkurrenz, zu mehr Frust und Wut führen. Alles Wasser, ne? Also auf die Mühlen der Rechten potenziell auch. Mhm. Oder vielleicht auch der Linken, wenn die Linke es schafft, in dieser Situation gut zu organisieren. Vielleicht, wie blickst du da auf die nächsten Jahre? Was macht dir vielleicht Sorgen und worauf kommt es für dich ganz essentiell an, dass da eine linke emanzipatorische Perspektive in die Offensive kommt?
Also ich bin ehrlich gesagt optimistisch.
Okay.
Jetzt haben die Hörerinnen und Hörer nicht das Gesicht von dir gesehen.
Ja, genau. Wie sagt man so schön, wo große Not ist, da wächst auch das Rettende oder so, ne?
Ja, genau.
Also erst die Zeit der Monster, dann die Befreiung.
Genau. Es ist auch so ein bisschen Mental Health, dass ich optimistisch bin, weil ich, wenn man jetzt wirklich eher alles nur schwarz sieht, dann will ich irgendwie morgens auch nicht mehr zum Fenster gucken, ne? Und ich bin ja große Verfechterin davon, dass Geschichte kontingent ist, also dass sie für Überraschung gut ist, dass sie Abzweigungen, die man niemals vorher vorausgesehen hätte, kennt, dass man kann nie wissen. Und ich weigere mich auch ein bisschen allzu pessimistisch zu sein, weil das fast schon wie ein Geländegewinn der, ich sage jetzt mal, Gegenseite ist, ne? Also das ist auch nicht so gut. Ich glaube, wir haben auch nicht genau die gleichen Verhältnisse wie im historischen Faschismus, die ja den Krieg hinter sich hatten und wo es wirklich nochmal andere Konstellationen gab. Es gibt sehr viele Diskussionen, die weiter fortgeschritten sind, als sie zu der Zeit waren, auch innerhalb von Linken. Also ich könnte jetzt eine ganze Liste aufzählen, was Hoffnung macht, was weiter, was anders ist, als es mal war. Und ich finde auch, dass die Linke, das muss ich vielleicht an der Stelle ein bisschen Werbung machen, das schon auch ganz gut macht hier in Deutschland. Also diesen Mandani-Effekt auch so ein bisschen da mitspielt. Aber was ich glaube, was dringend nötig ist, dass man das alles wirklich ein bisschen mehr mit tiefergehenden Analysen unterfüttert und strategischer wird da drin, weil ewig kann dieses Affordability-Programm nicht halten. Wir leben immer noch in Konkurrenzverhältnissen und im Kapitalismus, der dann irgendwann wird das dann fast naiv, wenn man ständig auf dem Gleichen beharrt und sich nicht der Schranken und der Grenzen bewusst ist, weshalb man eine Strategie für umfassendere Transformation unbedingt parallel dazu angehen muss und das dann bitte auch in der Öffentlichkeit mit exakt dem gleichen Schwerpunkt und gerne auch dem gleichen Populismus vertreten sollte. Weil ich glaube, es fehlt einfach auch eine Vision. Es klingt immer so blöd, ne? Vision. Aber es fehlt zumindest die Idee am Horizont, wie es anders gehen könnte. Das fehlt. Und daran, da gibt's genügend Potenzial. Daran muss einfach viel mehr gearbeitet werden. Kommunikativ vor allen Dingen, ne? In der Öffentlichkeit. Genau, ja, und dann könnte das durchaus alles noch ganz gut werden.
Zu unserer beiden alten Lebzeiten.
Ach, naja, das weiß ich nicht, aber ich hoffe es, ich hoffe es.
Sabine, wir arbeiten dran.
Ja.
Ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast. Danke dir.
Ich danke dir für die Einladung und die tollen Fragen.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr am Start wart. Wenn ihr euch für Sabines Gesprächsband Der verdrängte Kapitalismus interessiert oder für das, was sie sonst noch Cooles macht, dann schaut doch gern mal in die Shownotes, da habe ich alles verlinkt. Und denkt bitte dran, dieser Podcast hier lebt von eurer Unterstützung. Damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch gerne Fördermitglied. Geht am Ende des Podcasts in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de, klickt euch durch auf die Förderplattform Steady und schließt für 3 Euro, 6 Euro oder 10 Euro eine Fördermitgliedschaft ab. Das wäre super, damit tragt ihr dazu bei, dass ich diesen Podcast hier weiterhin für alle da draußen senden kann. Alles klar, das war's dann auch von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch allen nochmal einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns nächste Woche mit einer Folge über den US-Putsch in Venezuela, bevor ich mich dann in Elternzeit verabschiede. Bis dann.